der zwischen den Jahren 1942 und 1958 Geborenen. Diese wurden im Zeitraum von 2013 bis 2019 dreimal im Abstand von ungefähr 3 Jahren befragt. In der ersten Befragungswelle hatten wir ungefähr 5000 Teilnehmer. Dadurch, dass wir ein längsschnittliches Design haben und dieselben Personen dreimal befragt haben, sind wir in der Lage, Entwicklungen abzubilden, auch auf individueller Ebene. Wir haben nun Angaben von beiden Partnern vorliegen. Auf dieser Grundlage können wir den Ruhestand in der Paarsituation viel besser verstehen. Der Übergang hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wir haben gerade gehört, dass der Altersabstand relevant ist, aber es gibt auch finanzielle Faktoren, gesundheitliche Faktoren, partnerschaftliche Faktoren und darüber hinaus Einstellungen und Vorstellungen vom Ruhestand, die hier mit reinspielen, die wir erlebt haben. Und die Frage hierzu lautete: Würden Sie sagen, dass Sie beide eher zeitgleich oder eher nicht zeitgleich aufgehört haben zu arbeiten? Unsere Ergebnisse hierzu zeigen, dass jeder dritte Befragte einen gemeinsamen Erwerbsausstieg erlebt. Dabei gibt es keine größeren Differenzen zwischen Männern und Frauen. Man könnte jetzt vermuten, dass die Einstellungen im Paar weitgehend übereinstimmen. Und das ist größtenteils auch der Fall, dass Männer und Frauen den Übergang offensichtlich etwas anders erlebt haben und ihn anders bewerten. Diese Diskrepanzen könnten hilfreich sein, um zu erklären, warum es beispielsweise Anpassungsprobleme an den Ruhestand gibt oder warum beide das Ruhestandsgeschehen insgesamt sehr unterschiedlich bewerten. Und hier sehen wir erwartungsgemäß einen recht deutlichen Zusammenhang. Je niedriger die Altersdifferenz ausfällt, umso höher ist der Anteil derer, der einen gemeinsamen Erwerbsausstieg erlebt hat. Das bedeutet, dass auch ein Teil der Paare mit einem gewissen Altersabstand offenbar Wege und Mittel findet, um einen gemeinsamen Erwerbsausstieg zu realisieren. Stellen wir zunächst fest, dass bei weitem nicht alle Paare einen gemeinsamen Erwerbsausstieg präferieren. Wir finden im Weiteren nun deutliche Hinweise darauf, dass solche ruhestandsbezogenen Einstellungen neben dem eben gesehenen Altersabstand im Zusammenhang damit stehen, ob ein gemeinsamer Übergang stattfindet oder nicht. Interessant ist nun auch, dass wir diesen gerade beschriebenen Zusammenhang nicht nur bei gleichalten Paaren feststellen, sondern auch bei Paaren mit einem gewissen Altersunterschied. Das bedeutet, dass die Chancen auf einen gemeinsamen Übergang auch bei Paaren mit einem größeren Altersabstand erhöht sind, wenn sie das Thema wichtig finden. Mit TOP verstehen wir besser, welche Einstellungen und Vorstellungen zum Ruhestand im partnerschaftlichen Kontext in der Bevölkerung bestehen. Und mehr noch als das, dadurch, dass wir die Angaben beider Partner haben und ins Verhältnis setzen können, erfahren wir mehr über das Paar und dessen Lebensrealität. Der stärkere Einbezug der subjektiven Wahrnehmung beider Partner ist ein ganz wesentlicher Baustein, um partnerschaftliche Dynamiken und Aushandlungsprozesse beim Ruhestandsübergang besser zu verstehen und damit letztlich den Ruhestandsübergang an sich besser zu verstehen, der für die Mehrzahl der Menschen im partnerschaftlichen Kontext stattfindet. Der Befragten mit einem Altersabstand von mindestens 3 Jahren zum Partner von einem gemeinsamen Erwerbsausstieg berichten. Und das bedeutet eben, dass auch Paare mit einem gewissen Altersabstand Wege finden, einen gemeinsamen Übergang zu realisieren. Der Ruf in den Ruhestand für immer mehr Menschen zu einer Gestaltungsaufgabe wird, der für beide Partner interessant ist. In diesem Zusammenhang ist zu erwarten, dass es wichtiger wird, sich über die gegenseitigen Wünsche und Erwartungen auszutauschen, um hier einen Konsens zu finden. Der Ausstieg setzt voraus, dass die Gesundheit mitspielt, ein Eintrittsalter führen und ist daher auch sozialpolitisch relevant, beispielsweise für das Arbeitsmarktgeschehen oder für die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme. Der systematische Einbezug der Paarperspektive ist bei der Untersuchung des Ruhestands noch nicht sehr stark verbreitet, wird aber nach unserem Erachten angesichts der demografischen Entwicklung immer wichtiger werden.
Ich werde, nachdem jetzt die gemeinsamen Ruhestandsübergänge von Paaren im Vordergrund gestanden haben, noch weitere ausgewählte Aspekte zum Wandel der Lebensphase Ruhestand darstellen. Im Allgemeinen ist zu sagen, dass ältere Menschen heute eine weitaus bessere Lebenssituation aufweisen als jemals zuvor. Hierdurch sind in diesen Altersgruppen viele Potenziale für eine selbstbestimmte Lebensführung, aber auch für gesellschaftliche Beteiligung entstanden, die für eine alternde Bevölkerung von großer Bedeutung sind. In dem Zusammenhang ist auch ein schrittweiser Wandel des Altersbildes weg von einem Defizitmodell eher hin zu einem Kompetenzmodell des Alters zu beobachten. Begriffe wie aktives oder produktives Altern unterstreichen diesen Perspektivwechsel weg von einem eher passiven, unselbstständigen Ruhestand hin zu einer aktiv gestalteten Lebensphase, die einen Gewinn sowohl für alternde Menschen als auch für die Gesellschaft darstellen kann. Dieses neue Alter hat den Lebenslauf um eine weitere Lebensphase ergänzt, nämlich das sogenannte dritte Alter. Das dritte Alter umfasst Ruheständlerinnen und Ruheständler, die über eine gute Gesundheit verfügen und die sich also auch in dieser Lebensphase oftmals aktiv in die Familie, in die Zivilgesellschaft, aber auch zum Teil weiterhin am Arbeitsmarkt einbringen. Deutlich wird dies im Hinblick auf die erwerbstätigen Quoten im Rentenalter, die in Deutschland in den letzten Jahren sehr stark angestiegen sind. Wie die Daten unserer Studie TOP zeigen, gingen im Jahr 2013 unter den 60- bis 70-jährigen Altersrentnern, also den Männern, 35% und unter den Altersrentnerinnen immerhin noch 20% einer bezahlten Tätigkeit nach. Diese Anteile verringern sich in unserer Studie im Zeitverlauf deutlich, da die von uns wiederholt befragten Personen natürlich von Welle zu Welle älter werden. Aus welchen Gründen sind Menschen nun im Rentenalter weiterhin erwerbstätig? Fast die Hälfte der Frauen nennt den Spaß an der Arbeit, also eher ein individuelles Motiv als das Hauptmotiv. Etwas mehr als jede fünfte nennt aber auch das finanzielle Motiv, weiterhin Geld zu verdienen, als Hauptgrund. Das soziale Motiv, Kontakt zu anderen Menschen, ist bei jeder siebten Frau der wichtigste Grund für eine Erwerbstätigkeit, gefolgt von noch eine Herausforderung zu haben und das Gefühl, gebraucht zu werden, was also eher auf eine Generativität, das heißt eine Weitergabe von Wissen und Erfahrung an jüngere Generationen gewertet werden kann. Bei den Männern wird am häufigsten Kontakt zu anderen Menschen genannt, gefolgt vom wieder finanziellen Motiv, weiterhin Geld zu verdienen, mit 16%. Finanziellen Motive somit bei vielen Menschen den Hauptgrund für eine Erwerbstätigkeit im Rentenalter bilden, werden individuelle und soziale Gründe bisweilen noch häufiger genannt. Dies verdeutlicht die Vielschichtigkeit der Beweggründe für eine Erwerbstätigkeit im Rentenalter. In der Studie TOP haben wir auch freiwillige Tätigkeiten im Rentenalter betrachtet, die für den gesellschaftlichen Zusammenhalt eine große Rolle spielen. Typischerweise handelt es sich um öffentliche Ehrenämter in Vereinen, Verbänden oder auch in politischen Parteien. Während jede zweite Frau im Alter zwischen 60 und 70 Jahren im Jahr 2013 freiwillig engagiert war, waren es bei den Männern der gleichen Altersgruppe mit 59% etwas mehr. Zudem bleiben die Anteile der freiwillig engagierten Personen im Rentenalter im Gegensatz zur Erwerbstätigkeit im Altersverlauf relativ stabil und gehen erst im Jahr 2019 leicht zurück. Ein weiterer zentraler Bereich sind Sorgearbeiten innerhalb der Familie. Bei der Pflege eines kranken oder hilfsbedürftigen Angehörigen sind Frauen weitaus häufiger engagiert als Männer. In TOP betrachten wir, dass mehr als die Hälfte der Befragten im Rentenalter in mindestens zwei Tätigkeiten engagiert ist, die der Hinzugewinn an Lebenszeit gewissermaßen für eine Verlängerung des mittleren Erwachsenenalters in das Rentenalter hinein. Doch auch die Vielfalt des Rentenalters berücksichtigen, die sich in unterschiedlichen Lebensentwürfen und Lebenslagen widerspiegelt. Hierbei ist die gesellschaftliche Akzeptanz von Lebensentwürfen sicherzustellen, die sich nicht am Leitbild eines produktiven Alterns orientieren wollen oder auch können und stattdessen andere Lebensziele verfolgen. Sprich, die mehrfach Aktiven sind meistens auch gesünder als der Durchschnitt unserer Stichprobe, sind besser gebildet, sie haben eben auch die individuellen Möglichkeiten, noch in diesem Umfang, in dieser Altersgruppe aktiv zu sein.
Eine alte amerikanische Studie, die sagt, ein Drittel der Menschen wollen nicht aktiv sein, ein Drittel der Menschen kann nicht aktiv sein und ein Drittel der Menschen wurde nicht gefragt.
Und zum Abschluss, Frau Ria Hinken stellt immer wieder fest, dass Männer nicht sehr gut auf die Zeit nach dem Erwerbsleben vorbereitet sind. Und darunter würden vor allem dann die Ehepartnerinnen leiden. Gibt es da in der Studie Befunde, die uns irgendwie Aussagen geben können, dass sich Männer und Frauen anders auf den Ruhestandbereich vorbereiten? Und vor allem, wenn ja, Gibt es auch Hinweise, dass es da einen Leidensdruck seitens der Partner gibt? Herr Mergenthaler oder Frau Konzelmann?
Ich könnte dazu kurz was sagen. Also in der Studie TOP selber konnten wir diese Dynamiken in dem Umfang nicht untersuchen. Wir haben uns mit TOP vornehmlich darauf konzentriert, wie der Weg in den Ruhestand vollzogen wird. Allerdings gibt es andere Studien dazu, die sich anschauen, was dann auf partnerschaftlicher Ebene passiert, nachdem der Ruhestandsübergang vollzogen wurde. Und theoretisch sind hier verschiedene Effekte vorstellbar. Es kann sehr positiv für das Paar sein, weil man jetzt mehr Zeit hat, weil der Druck der Erwerbsarbeit wegfällt. Und da berichten einige Studien auch vom sogenannten Honeymoon-Effekt. Und umgekehrt, es ist ein sehr ambivalentes Feld. Es kann halt auch durchaus zu Spannungen im Paar kommen, denn die Hausarbeit ist ja immer noch da, die muss jetzt vielleicht neu aufgeteilt werden. Der Partner, der nicht mehr erwerbstätig wird, da besteht vielleicht beim anderen die Erwartung, dass da sich jemand mehr einbringt. Und ja, das kann schon sein, dass es da zu Spannungen kommt. Allerdings muss man sagen, dass die meisten Studien eher moderate Effekte finden. Und das heißt jetzt nicht, dass der Ruhestandsübergang an sich nicht wichtig ist für das Paar oder für das Individuum. Aber offensichtlich kann die Partnerschaft das insgesamt bei den meisten gut wegstecken.
Gut, vielen Dank dafür. Und die letzte Frage gebe ich nochmal an Herrn Schneider weiter. Frau Siems von der Welt möchte wissen, rechnen Sie mit einem veränderten Verhalten aufgrund der Corona-Pandemie, also Ältere als besonders Schutzbedürftige im Alter 60 und plus?
Ja, da kann man sich nur auf dem, auf der Ebene der Spekulation äußern. Wir alle wissen nicht, wie lange die Corona-bedingten Folgen in der Form massiv unser gesellschaftliches Leben beeinflussen. Mittelfristig würde ich davon ausgehen, dass im Hinblick auf die hier behandelten Themen keine intensiven und nachhaltigen Folgen zu erwarten sind.
Gut, vielen Dank. Dann sind auch, glaube ich, alle Fragen abgearbeitet. Ich möchte darauf hinweisen nochmal, dass die Studien und auch der Policy Brief natürlich zum Dialog